zweiter Stufe. Hier ist er jetzt auch nur eine sehr einfache Erweiterung war, sozusagen syntaktisch, grafisch gesehen. Nur die erste Stufe, nämlich wir haben nur Variablen zweiter Stufe hinzugefügt. Und wir, wenn wir von dieser Logik zweiter Stufe eine extreme Verallgemeinerung machen, die dann zu einer quasi unendlich stufigen Logik mit all den denkbaren Varianten führt, nämlich zu einer guten Logik, dass ich deswegen trotzdem immer noch syntaktisch, semantisch ganz analog definieren lässt. Und dass insbesondere diese Sprachspezifikationen, also das, was wir mathematisch hinschreiben, in keinem Deutsch komplizierter oder komplexer ist, im Fall der Logik erster Stufe, nur die zweite Stufe. Eher umgekehrt, das ist ganz einfacher. Trotz der unendlich angewachsenen Komplexität dieses Sprachkonstrukts, also durch diese eigenartige Typenstruktur reingeben. Zu dieser Typenstruktur noch einmal, man sagt, das ist eine rekursive Definition, die wir so angeben, wir sagen 0 ist der 5. 0 ist halt irgendein Zeichen, ja, da können Sie auch was anderes verwenden, völlig beliebig, Dreieck oder Viereck oder irgendwas. Und das Zeichen 0 steht eben für den Typ der Objekte der ersten Stufe, der Individuen, die Objekte der untersten Stufe. Und zweitens habe ich dann gesagt, jede endliche Folge wiederum ein Typ. Ja, und das ist das Rekursive, das wir dadurch erreichen, dass sobald wir irgendwelche Typen haben, eine Folge, die wir aus diesen Typen bilden, die aus dieser ein Typ ist, und dadurch kriegen wir diese klassische verschachtelte Struktur, die solche rekursive Definitionen haben, in diese Sache hinein. Ja, ich schreibe das gerne mal mit diesen eckigen Klammern an. Aber ich kann natürlich auch beliebige andere Klammern nehmen, die mit Klammern bedeuten. Das Einzige, was das vielleicht bedeutet, ist, dass man wieder Widerstand schiebt. Also 0 wäre jetzt physisch genommen ein Typ, das wäre dieser Typ der ersten Stufe, den wir auch in der Stufe gehabt haben. Und dieser Typ, also die Folge, die als einziges Element den Typ 0 enthält, das wäre dann dieser Typ, der das letzte Mal im Brief besprochen, der einstelligen Prädikate zweiter Stufe. Zweiter Stufe bedeutet, dass die Argumente des Prädikates Individuen des Typs der ersten Stufe sind. Das wäre dann zum Beispiel der Typ von einstelligen Prädikaten dritter Stufe. Also, ja, machen wir vielleicht ein paar Beispiele und dann das konkrete Beispiel. Und dann könnte das natürlich auch Mischformen sein. Also, zum Beispiel könnte ein Typ haben, wo das erste Argument Individuen der ersten Stufe sind und das zweite Argument Prädikate der zweiten Stufe. Das ist ein sinnvolles Beispiel dafür wäre. Wir müssten in irgendeiner Weise eine Relation herstellen können zum Beispiel zwischen einer Fabel und einem Objekt. Das könnte eine Relation sein, die einem Objekt der ersten Stufe eine Fabel zuordnet, als ein Objekt zu sein. Und das kann man jetzt endlos so weiterspielen, gibt es alle Bewegungen und denkbaren Verschachtelungen dieser Tür. Wir haben jetzt das letzte Mal dann auch ein Beispiel diskutiert. Vielleicht versuchen wir ganz kursorisch, ja, die Wirkung jetzt nur, dass wir zum Beispiel da wirklich das im Detail durchzuführen und da hat es dann wieder nicht gehört und weiter lange diskutieren, dass man da vernünftige Positionen zusammenbringt. Aber ganz kursorisch. Es gibt nur zwei verschiedene Beispiele, also solche Typenstrukturen, also zwei verschiedene konkrete Beispiele, worauf man so eine Typenstruktur anwenden könnte. Das erste Beispiel wäre das, was wir das letzte Mal gehabt haben. Wie wir gesagt haben, 0, das ist der Typ der, sagen wir mal, materiellen Gegenstände. Also solche Dinge wie Fesseln, oder Bäume oder Elektronen. Dann, das wäre zum Beispiel der Typ der einstelligen Merkmale solcher materieller Gegenstände, also Merkmale wie zum Beispiel Rot, Eckig, etc. Und auf der dritten Stufe haben wir dann als Beispiel gehabt, so etwas wie Farbe, und auf der vierten Stufe also dieses Beispiel noch einmal.
Äußerliches
Erscheinungsbild. Äußerliches Erscheinungsbild. Äußerliches Erscheinungsbild. Ja, also das ist völlig kursorisch, aber man kann sich ungefähr vorstellen, anschaulich, wie das konstruiert sein soll, dieses Beispiel. Das wäre einfach die Idee einer Typenkonstruktion, sozusagen einer Typenontologie, wenn man so will, deren Basis, also deren Individuentyp aus materiellen Gegenständen besteht. Ja? Es ist deswegen interessant, sich da ein zweites Beispiel zu überlegen, weil es also keineswegs ausgemacht ist, dass immer dass das sozusagen das Standardbeispiel ist, das man immer verwendet oder so. Sondern ganz im Gegenteil, man verwendet 100.000 Beispiele. Weil eigentlich zu zeigen, haben wir sogar drei Beispiele. Das zweite Beispiel wäre nämlich ein Beispiel, das man in der Mathematik verwenden könnte, wo man das einfach überhaupt nicht restringiert. Wo man sagt, wenn ich von solchen Typen auf der elementaren Ebene ausgehe, dann spreche ich in dem Zusammenhang von so etwas wie Urelementen beispielsweise, aus denen ich dann solche verschachtelte Konstruktionen finden kann. Und so ein Urelement, das kann einfach alles sein. Also es kann irgendein ein Ding sein, und ich restringiere das einfach überhaupt nicht, was für ein Gegenstand ist. Das ist also eine Möglichkeit, sich dem mathematischen Universum zu nähern. Eine andere, die man heute häufiger verwendet, ist, dass man sozusagen auf dieser elementarsten Ebene überhaupt keine Gegenstände einführt, sondern einfach nur die leeren Wege ansetzt. Und auch so bekommt man dann so eine Hierarchie von Objekten, in diesen Aktionen für natürliche Zahlen, die wir da irgendwann mal aufgeschrieben haben, wo man dann sagt, ich identifiziere 0 als die leere Menge, 1 als die Menge, für die leere Menge enthält. Das heißt, im Fall der mathematischen Objekthierarchie müsste man dann natürlich entweder eben leere Menge oder ganz allgemein anders machen, dass man sagt, ich habe immer die Urelemente und schenke dann überhaupt nicht ein, was das sein soll oder lege mich da überhaupt nicht fest. Und das dritte Beispiel, jetzt sozusagen wirklich als direktes Gegenbeispiel zu dem, wir könnten es physikalistischen Beispiel eins nehmen, physikalistisch. Das wäre ein phänomenalistische. Wo man dann eben sagen würde, dass das, was auf der nullten Ebene, also das, was sozusagen die Individuen, die individuelle Basis dieser Typenhierarchie bildet, nicht in der Form von materiellen Gegenständen gegeben ist, sondern in psychischen Eindrücken, Erfahrungen, Elementarerlebnissen, wie man das sehr oft nennt. Das Beispiel ist ein Spar auf dem logischen Aufbau der Welt. Und auf dieser Basis der Elementarerlebnisse könnte man dann auch versuchen, andere Gegenstandsarten aufzubauen. Und weil mich jetzt nicht trauen, dann wieder da ein analoges Beispiel hinzuschreiben, wie man das dann auf der ersten Seite, dritten Stufe, implementieren soll, weil da einfach der Zusammenhang wesentlich komplexer ist. Also im logischen Aufbau der Welt versucht Kader nichts anderes, als auf dieser Grundlage solcher Elementarerlebnisse, also solcher, grenzt sich so ein auf Ähnlichkeitserinnerungen, also die Tatsache, dass ich mich erinnere, dass zwei Dinge ähnlich oder gleich sind. Also auf dieser Basis, auf einer linguistischen oder phänomenologischen Basis, sozusagen eine Objekthierarchie konstruiert, die alle Gegenstände beinhaltet, also insbesondere auch physikalische Gegenstände, psychologische Gegenstände, also Objekte der Psychologie und geistige Gegenstände, also Gegenstände, mit denen sich die Geschichtswissenschaft ausmacht, also Soziologie. Ja? Wie gesagt, es ist sehr schwer im Detail zu verstehen, wie das funktionieren soll, und es ist ja insbesondere sehr umstritten, ob es überhaupt funktioniert. Also es gibt sehr viele, die das sehr stark verzweifeln würden, dass es funktioniert. Aber Fakt ist, es gibt diese zwei Zugangsmöglichkeiten, die diskutiert worden sind. Interessanterweise auch die physikalistische Variante von Carnap selbst und der logischen Zusatz der Sprache. Also Carnap ist dann gewissermaßen von der phänomenalistischen beziehungsweise auf die physikalistische umgeschwenkt und hat das dann also unter sich gelassen. Was man auf jeden Fall sagen kann und vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass es augenscheinlich so ist, dass die physikalistische Basis, zumindest gibt es Argumente dafür, sagen wir es so, vielleicht vorsichtig vorher, es gibt zumindest Argumente dafür, dass man sagen könnte, die physikalistische Basis schränkt sozusagen den möglichen Gegenstandsbereich, den ich auf dieser Basis aufbauen kann, von vornherein ein. Ja? Weil man beispielsweise, wenn man auf der physikalistischen Basis versuchen würde, psychische Gegenstände darzustellen, also psychische Inhalte, dann könnte man das zunächst einmal ganz offensichtlich nur im Kontext einer behavioristischen Beschreibung machen. Ja? Weil das ist auch der Vorschlag, den Carnap und andere Physikalisten dann machen würden, dass sie sagen, okay, wir können natürlich auch Psychologie betreiben im Kontext einer solchen physikalistischen Zugangsweise, wo wir alles auf materielle Objekte reduzieren, aber diese Psychologie muss dann notgedrungen behavioristisch sein, weil wir uns eben nur auf das beschränken können, was wir auch tatsächlich in Form von materiellen Gegenständen und ihren Verhältnissen zueinander beschreiben. Während auf der anderen Seite es so zu sein scheint, dass wir so eine realistische Basis haben, dass dann sozusagen der Raum der möglichen Gegenstände oder die darstellbare Ontologie irgendwie reichhaltiger, größer ist. Ja? Weil man geht von Gegenständen aus, sich die Elementarlebensen, anhand derer man ganz offensichtlich psychische Inhalte auch in einem sozusagen nicht behavioristischen Sinn konstituieren kann, wo man natürlich diese geistigen Gegenstände auch beschreiben kann, dass es offensichtlich irgendwie zusammenhängt, und wo man aber in letzter Konsequenz zumindest potenziell natürlich auch in der Lage wäre, physikalische Objekte zu beschreiben, einfach anhand der Art und Weise, wie sie dem Beobachter, der Beobachterin erscheinen. Ja? Also das scheint so zu sein, dass diese phänomenalistische Ontologie irgendwie reichhaltiger ist, und das wiederum kann Vor- oder Nachteil haben. Ja? Also es ist sehr oft so beispielsweise, dass Physikalisten den Physikalismus genau deswegen wählen, weil er eben eingeschränkter ist, weil sie sagen, dass diese Objekte, und das war eben wieder Geistbefühl, tatsächlich ist das so, dass er deswegen gewissermaßen umgeschwenkt ist von einem phänomenalistischen Anfang zur physikalistischen Fortsetzung, weil man gesagt hat, dass man eigentlich diese Objekte, die man in dieser phänomenalistischen Basis zusätzlich noch darstellen kann, rauskommen. Ja? Man gesagt hat, wir wollen ganz bewusst Psychologie auf Behaviorismus herunterbrechen, wir wollen ganz bewusst Geisteswissenschaften so betreiben, dass wir ausschließlich nur mehr von materiellen Gegenständen und ihren Verhältnissen reden und nicht mehr von geistigen Inhalten. Das heißt, wir können jetzt natürlich diese Debatte nicht konkret anfangen zu führen hier, aber ich glaube, was schon interessant ist und was ganz wichtig ist, einfach um überhaupt philosophisch mit den Dingen was anfangen zu können, ist, dass ganz offensichtlich so eine Konstruktion mit dieser Typenhierarchie, die ja auch Bertrand Russell zurückgeht, im Moment, also im Prinzip der Mathematiker, bei dem ist das dass man im Kontext einer solchen rein formalen Konstruktion natürlich in der Lage ist, verschiedene philosophische, wissenschaftstheoretische, erkenntnistheoretische Optionen zu diskutieren und auszuprobieren. Und dafür stellt das eine neutrale formale Grundlage dar, aber trotz dieser Neutralität immer im Hinterkopf haben, dass es eine Möglichkeit geben muss, diese Dinge natürlich konkret anzuwenden und dass die Probleme dieser Anwendung natürlich nicht zu trennen sind von der Frage der reinen formalen Konstruktion. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Also, wir werden sicher noch mehrfach auf dieses Beispiel zurückkommen. Wir werden natürlich sozusagen meistens das realistische Beispiel diskutieren, wenn wir solche Auslegung Fragestellungen mitbringen, aber man sollte trotzdem zumindest im Hinterkopf haben, vielleicht auch einmal das als Anlass nehmen und diesen logischen Aufbau der Welt noch einmal und zum ersten Mal zu lesen, dass es sich hier tatsächlich um konkrete Anwendungen dieser Idee einer solchen Typenhierarchie handelt. Mit diesem Beispiel im Hinterkopf überlegen wir uns jetzt, wie wir diese Typenlogik konkret aufbauen können. Also, welches Beispiel wollen wir auch immer haben? Wir gehen einmal aus von dieser Typenhierarchie, dieser rekursiv definierten, und müssen dann zunächst einmal natürlich wieder eine Syntax definieren. Beziehungsweise ein Vokabular bei diesen Sprachen zunächst einmal festsetzen. Und dieses Vokabular schaut jetzt einfach so aus, dass wir für jeden Typ T eine Menge von Variablen festsetzen und eine Menge von Konstanten. Dazu ist zu sagen jetzt, wir müssen jetzt streng genommen natürlich immer, wenn wir von einem bestimmten Typ reden und eine Konstante oder eine Variable eines bestimmten Typs verwenden, irgendwie das klar machen, dass diese Konstante oder diese Variable zu diesem Typ dazugehört. Ja? Also das heißt, wir könnten da zum Beispiel das so schreiben, xt oder ct oder was, um zu sehen, ob eine Variable des Typs t oder eine Konstante ist. Wir lassen es trotzdem einfach aus Einfachheitsgründen meistens weg, weil es ist sowieso klar, dass jede Variable und jede Konstante zu einem bestimmten Typ gehören muss. Ja? Und wenn die Situation brenzlig ist, also wenn es formal Verwechslungsmöglichkeiten gibt, dann sagen wir das konkret dazu, um welchen Typ es sich handelt. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann schreiben wir halt einfach hier das Symbol in der x hinter sonst für Variablen in der c und sonst für die Konstante. Also nur, dass ich das halt durcheinander bringe. Was fatal wäre, wenn man beim Lesen dieser Spezifikationen diese Tatsache übersieht, sozusagen, dass es sich hier natürlich um eine ganz, ganz große Anzahl von unterschiedlichen Mengen von Variablen und Konstanten haben. Also wir haben für jeden Typ, jeden Typ aus dieser unendlichen Typenmenge haben wir jeweils eine abzählbar unendliche Menge von Variablen und eine abzählbar unendliche Menge von Konstanten. Das ist nichts zu vergessen. Das ist insofern auch ganz wichtig, weil wir nur so eine konsistente Sprachkonstruktion, eine typenkonsistente Sprachkonstruktion erreichen können. Ursprünglich in der Logik vor Russell, sozusagen, hat man Frege, hat man diese Unterscheidung einfach nicht gemacht. Man hat das tatsächlich, man hat so an solche Typen hier schon gedacht, natürlich, die sich ja irgendwie von selber ergeben, indem man einfach eben über irgendwelchen elementaren Objekten von Relationen über diesen Objekten und dann wieder von Relationen über Relationen und so weiter sprechen kann. Das ist ja eine natürliche Sache, das ist eine Typenhierarchie. Aber man hat einfach diese Typenhierarchie nicht auf dieser Ebene, so wie wir das machen, anhand des Vokabulars schon eindeutig identifiziert, sondern hätte versucht, einfach mit bestimmten Variablen oder Konstanten über beliebige Typen zu quantifizieren. Ja? Und dabei hat sich herausgestellt, dass man da sofort in Schwierigkeiten gerät, also solche paradoxe Situationen, also diese Russellsche Antinomie, die ich Ihnen ja am Anfang schon erzählt habe, diese Geschichte mit der Menge, die sich da irgendwie plötzlich selbst als Element enthalten würde, ist ein Problem, das aus dieser ursprünglich nicht restringierten Konstruktion der Begriffsschrift hervorgeht. Und Russell hat das eben dann Frege mitgeteilt und hat selbst dann mit seiner Prinzip der Mathematiker-Konstruktion, mit dieser Typenhierarchie, versucht einfach diese Fregische, dieses Problem zu umgehen. Ja? Für uns ist es heute selbstverständlich, dass wir in der einen oder anderen Weise immer so eine typenkonsistente Konstruktion machen. Ja? Und deswegen kommen wir einfach vorne gar nicht mehr in diese Paradoxien-Gefahren hinein. Wir sollten aber trotzdem im Hinterkopf haben, dass es eben durchaus wichtig ist, diese Unterscheidung zu machen. Und wirklich für jeden Typ eindeutig festzulegen, da habe ich jetzt eine Variable, eine Konstante des Typs, und wenn ich dann eine bestimmte Formel habe, dann geht aufgrund dieser Festlegung aus dem Kontext der Formel sofort hervor, wenn das jetzt so ausschaut, dann muss das eben ein Symbol sein, das in den einen Typ reingehört, das muss ein Symbol sein, das in den anderen Typ reingehört, und die müssen insbesondere zusammenstehen. Ja? Weil sonst ist es einfach nicht als Formel definiert, und deswegen kann man da überhaupt keine Vermischungen oder Vertauschungen von Typen vornehmen, auf dieser elementaren Ebene, wie wir das jetzt zunächst machen. Das ist also eine wichtige Tatsache, man sollte sowas nicht einfach als völlig selbstverständlich und quasi natürlich annehmen, weil für Frege, der diese ganze Geschichte erfunden hat, war das von vornherein nicht so ganz natürlich und klar, dass man da solche Unterscheidungen machen will. So, also das wäre jetzt das nicht logische Vokabular und die Variablen unserer Sprache, das sich natürlich jetzt entsprechend ausdehnt im Vergleich zur First Order und Second Order, also die erste Stufe oder die zweite Stufe. Wir haben eine wenig mit den ganzen Typen. Alles andere ist genauso wie in der bereits kennengelernten Logik erster und zweiter Stufe. Wir haben dann zusätzlich noch natürlich die ganzen logischen Junktoren. Da haben wir gesagt, führen wir eigentlich die Gedanken und das in und das nicht ein. Und dann haben wir einen Faktor für alle. Bei den anderen Faktor kann man ja da also die Basis definieren, die anderen. So, der nächste Punkt, gegeben dieses Vokabular, ist jetzt die Syntax. Bei der Syntax ist auch fast alles wie gehabt. Übrigens werden wir das jetzt überhaupt immer so machen. Ja, wenn wir solche Logiken diskutieren, wir sehen ja, wir diskutieren viele verschiedene Logiken, dann heben wir das heraus, was sich unterscheidet von den anderen Logiken. Also wir versuchen nicht immer sozusagen gebetsmühlenartig dieselben Definitionen wieder aufzuschreiben, sondern das herauszupicken, was anders ist. Und der Sinn des Skriptums soll unter anderem auch sein, dass Sie, wenn Ihnen irgendwo was fehlt, wenn Sie irgendwo eine Lücke haben, zu Hause, entweder hier zu fragen natürlich, oder einem Skriptum nachzuschauen, wo natürlich diese Spezifikationen zumindest vollständig sind. Also man kann zumindest zurücklesen und schauen, wo war jetzt da diese Konstruktion, auf die sich diese Sprache bezieht. Okay, also was unterscheidet sich hier? Es unterscheidet sich insbesondere die Definition der atomaren Formel. Weil die sich jetzt natürlich auch wieder auf diese Typen beziehen muss. Bei der ursprünglichen Konstruktion, Logik erster Stufe, Logik zweiter Stufe, war das eh klar immer, weil da hat es im Prinzip nur auf der einen Seite Argumente gegeben. Argumente von einer atomaren Formel waren immer irgendwelche Terme erster Stufe und sozusagen die Relationssymbol, das dann, dem man diese Argumente übergeben hat, das war immer irgendein Term zweiter Stufe. Im Fall der Logik zweiter Stufe, möglicherweise auch eine Variable. Also das war im Prinzip, da haben wir überhaupt nicht drüber nachdenken müssen, deswegen war das selbstverständlich. In dem Fall ist es wesentlich komplexer. In dem Fall muss ich Folgendes sagen, wenn ich irgendeinen Kern. So, für jede Folge von Termen V1 bis Vn, die den Typen P1 bis Pn angehören, und jeden Term Tau des Typs T1 bis Tn ist Tau von Tau1 bis Tau n eine atomare Form. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, ich habe da jetzt Terme, also Variablen oder Konstanten, Tau1 bis Tau n, die jeweils den Typen, also Tau1 ist ein Term des Typs T1, Tau2 ist ein Typ des Terms Typs T2 und Tau n ist ein Term des Typs Tn. Wenn ich eine solche Folge von Termen habe, dann gibt es natürlich zu dieser Folge von Typen, aus denen diese Terme stammen, einen Typ, der genau aus dieser Folge besteht, nämlich den. Diese Folge von Typen bildet ihrerseits wieder einen Typ. Das ist genau dieser zweite Punkt der Spezifikation. Und wenn ich jetzt zusätzlich noch zu dieser Folge von Termen einen Term habe, der den Typ angehört, den ich aus dieser Folge bilden kann, dann kann ich aus diesen zwei Dingen eine atomare Formel konstruieren, nämlich Tau mit den Argumenten Tau bis Tau. Ist das klar? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich sozusagen der einzige wirklich kleine strukturelle Unterschied zwischen der Typenlogik und der Logik erster oder zweiter Stufe. Also ich kann immer jeweils aus einer Folge von beliebigen Termen, beliebiger Typen und einem dazu passenden Term des daraus generierten Typs eine atomare Formel basteln. Und da entsteht natürlich eine wesentlich komplexere Situation, die bedeutet, dass diese Typen, die da drinnen sind, natürlich immer höchst unterschiedlicher stehen in dieser Typenhierarchie, aber es wird. Ist das sozusagen von der Grundidee her halbwegs klar? Wenn ja, dann ist es gut, weil alles andere ist im Prinzip wie in der Logik erster oder zweiter Stufe. Das heißt, wir definieren jetzt unseren Punkt als fertig, indem wir wieder diese schon öfter verwendete Definition machen, indem wir sagen, eine atomare Formel ist eine Formel, wenn ich irgendeine Variable x habe, eine Variable als beliebigen Typ sicherlich, dann ist für alle x hier wiederum eine Formel, dann ist, wenn ich irgendeine Formel habe, ist das nicht für eine Formel, und wenn ich zwei Formeln habe, ist diese Formel zu eine Formel. Also das ist dieselbe Definition buchstäblich gegriffen wie die Frage der erste Stufe. Der einzige Unterschied kommt natürlich dadurch hinein, dass wir eine völlig andere Struktur von atomaren Formeln haben und eine viel größere Bandbreite von Variablen, weil diese Variablen nicht nur einem Typ angehören können oder nicht nur zwei Typen, die im Fall der zweiten Stufe, sondern jeden Typ der Typen hat. So, dann beim Kalkül ist das Gleiche. Ich schreibe das jetzt noch einmal auf. Wir haben also wieder hier zusätzliche Axiome, die zum Beispiel eben die Substitution regeln für alle x phi impliziert phi für das t, das ich für x einsetze. Wobei wir in dem Fall einfach dazu sagen müssen, das x kann eine Variable eines beliebigen Typs sein und das t muss ein Term sein, desselben Typs wie das x. Ja, also ich muss diese Typenkonsistenz auf dieser metasprachlichen Ebene auch sicherstellen. Und in gleicher Weise müssen wir uns um die Komprehensionsaktion. Und dann können wir schon in die Semantik übergehen. Also das heißt, wir haben hier nur diesen Unterschied in der Ebene der Konstruktion von atomaren Formeln und können dann den Begriff einer Henkel-Struktur definieren. Wir definieren nur, ja?
Und zwar durch die Abquantifikation einer Formel,
ja,
ändert sich da der Typ?
Der Typ der Formel?
Ja, also wenn ich eine atomare Formel habe von Typ T1 bis Tn,
ja,
und ich quantifiziere einen Term ab, also T1, ist es dann nur mehr ein Typ T2 bis Tn?
Nein. Also, okay. Wenn du jetzt, ich kann da beliebige Quantoren davor hängen, und wenn das eine Variable ist, dann kann ich darüber quantifizieren.
Ja.
Aber das ändert den Typ nicht.
Okay.
Also der Typ ist ausschließlich nur abhängig vom Typ der einzelnen Terme, die da drinnen stecken in der atomaren Formel, und wie weit man es in der Formel selbst darüber quantifiziert oder nicht quantifiziert, das ist dann egal. Ändert nichts an der.
Okay, also das zum Beispiel für alle x von klein x ist trotzdem ein Typ der dritten Stufe.
Genau, also.
Also großes x für alle x.
Großes x.
Ja.
Also der Begriff des Typs ist ja sowieso nur für atomare Formeln definiert.
Also, ja.
Ja. Und. Das ist eben eine Formel, die ist eigentlich nur für Terme definiert, genau.
Okay, ja.
Und weil eine atomare Formel hat ja sozusagen immer, nachdem es ja keine, es handelt sich ja nicht um Funktionen, sondern um Relationsformeln. Und der Typ der atomaren Formel ist immer der Wahrheitswerttyp. Und das ist sozusagen, wahrscheinlich ist das die Verwechslung.
Man kann
ja rein funktional definieren, dass sozusagen dass es nur Terme gibt und keine atomaren Formeln, sondern jeder Term einen Typ und dann ist diese Frage wahrscheinlich relevant. Aber in dem Fall, wo wir ja nur von Relationen sprechen und überhaupt nicht von Funktionen, ist der Typ sowieso immer der gleiche. Also alle Formeln haben den Typ des Wahrheits, haben den Wahrheitswerttyp. Und nur die einzelnen Terme haben dann andere Typen.
Wenn ich das Wahrheitswerttyp verwende, wenn man das so ausschreibt, wie wir es jetzt gemacht haben mit den Typen, kommt der Wahrheitswerttyp nicht vor.
Erstens. Ja.
Und in dem Fall, wie schreibt man dann den Typ von Funktionen auf? Wie mache ich sicher, dass ich sozusagen einen Typen als den Typ der Zielmenge.
Also wir haben in dem Fall einfach keine Funktionen drinnen. Ja? Also über Funktionen werden wir dann, wir haben, das Konzept ist das, dass wir primitiv immer nur Prädikate einführen, also im Kontext dieser Typenlogiken jetzt, und dass wir Funktionen dann auf der Grundlage von Prädikaten definieren. Das machen wir dann in dieser intentionalen Logik, dann hat sich hier die Operatoren. Aber wir führen in dem Fall einfach keine Funktionen, Terme und keine Funktionen, Konstanten ein. Das sind nur jeweils Relationen. Konstanten und Variablen. Deswegen muss man diese Unterscheidung einführen. Ja. Aber wir werden das nächste Mal die Frage der Funktionen diskutieren, oder vielleicht auch heute noch, wenn es sich ausgeht, im Rahmen dieser wesentlich komplexeren, wesentlich reichhaltigeren, intentionalen Gebühren. Oder ist nicht das spannend? Vielleicht eine Sache noch zu den Wahrheitswerten, das habe ich nobel verschwiegen, nämlich deswegen, weil man es auch weglassen kann. Eine Idee, die man da manchmal reinnimmt, manchmal weglässt, ich habe es da reingenommen, ist die, dass man sagt, ich könnte ja in einer solchen Logik, die eben sozusagen nur aus Relationen besteht, durchaus auch das quasi noch einfachere Konzept, das noch elementare logische Konzept einführen, nämlich das Konzept der Aussagenkonstante. In dem Kontext dann auch des Wahrheitswerttyps. Und die Idee ist dann meistens die, dass man sagt, man interpretiert in dem Fall, man sagt, jede endliche Folge von Typen ist wiederum ein Typ, dann wäre ja ein Spezialfall einer endlichen Folge die leere Folge. Ja, also wenn man zulässt, dass diese Folge unter Umständen auch leer sein kann, dann kriegt man einen zusätzlichen Typ rein, den man so schreiben kann, leere Menge oder eben die Folge, wo nichts drinnen ist. Ja. Und dieser leere Typ, also dieser Typ ohne Argumente gewissermaßen, den könnte man immer identifizieren als den Typ der Aussagenkonstante. Und wenn man diesen Typ der Aussagenkonstante dann in der semantischen Interpretation eine Menge zuordnet, eine Extension zuordnet, dann ist das natürlich in dem Fall wirklich diese Wahrheitswerte. Also das ist nicht Zauberei oder irgendwas Mystisches, sondern es liegt einfach nahe, das so zu konstruieren. Das heißt, wenn ich eine Relation habe, die keine Argumente hat, also eine nullstellige Relation, dann ist das mathematisch gesehen eigentlich äquivalent zu dem Konzept einer Aussagenkonstante, weil eine nullstellige Relation muss immer einen Wahrheitswert bekommen, semantisch, unabhängig von irgendwelchen Argumenten. Das ist ja keine Haltung. Deswegen ist es schon formal nachvollziehbar und konsistent, eben diese Übereinstimmung daherzustellen zwischen einem Typ von Aussagenkonstanten und dem Begriff einer nullstelligen oder leeren, eines nullstelligen oder leeren Typs.
Wenn man das so macht, hat man quasi die Prädikate eliminiert und nur mehr Funktionen. Eigentlich.
Auch keine Funktion, weil ich kann ja, eine Funktion kann ja auch immer Argumente geben.
Ja, aber ein einstelliges Prädikat bildet man dann eben ein Ding vom Typ, was halt der Typ des Prädikats ist, auf ein Ding vom Typ Wahrheitswert oder vom Typ Leer ab.
Genau.
Ja, also ich habe dann quasi.
Ach so, so meinst du das?
Ja, genau. So habe ich das.
Ich kann alle Prädikate dieser Typenhierarchie, auch die mehrstelligen Prädikate, immer als Funktionen auffassen, deren Zielmenge der Wahrheit macht. Und die Menge von Wahrheit. So kann ich das auf jeden Fall auffassen. Und das ist auch durchaus, ich will das jetzt nicht, um da nicht unnötig ignorieren zu schließen, im Detail diskutieren, aber im Prinzip kann man Typenlogik eigentlich immer auf diese zwei Arten und Weisen angehen. Entweder man sagt, ich mache alles nur auf Relationenbasis, dann habe ich eben diese Konstruktion, die wir haben. Oder ich sage, ich führe einfach ausschließlich nur Funktionen ein und habe dann sozusagen den Spezialfall einer Funktion des Typs der Wahrheitswerte und bekomme dann unsere Konstruktion als eine Untermenge. Ja, das ist ja quasi eine Verallgemeinerung. Eine Verallgemeinerung allerdings, die man nicht braucht, die man nicht unbedingt braucht, philosophisch gesehen, wie wir sehen werden, weil man, wie wir das dann in der intentionalen Typologie machen werden, Funktionen eben auch über Relationen definieren. Also das ist nicht so, dass uns jetzt was verloren geht dadurch. Das ist eigentlich eher Frage des Geschmackssachen. Wir machen Typenlogik eben anhand von Relationen und nicht von Funktionen. Gut, und deswegen eben atomare Formeln, deswegen konstruieren wir aus Termen immer nur atomare Formeln und nicht wiederum andere Termen. So, jetzt zu dem Begriff der Struktur und zur Semantik. Also eine Henkel-Struktur, ich würde jetzt dann nur mehr Henkel-Strukturen ein und betrachten da die Standardstrukturen als also eine Teilmenge davon, also eine Teilklasse davon, in einer Weise, die aus dem letztes Mal Gesagten hervorgeht, wie wir sehen werden. Also wenn ich das zu einer Struktur A habe, dann muss ich natürlich wieder zunächst, und das ist das Gegenstück genau zu dem, was wir ursprünglich mit diesem Close-Data bezeichnet haben, und da sieht man auch, warum ich dieses komische Data verwendet habe, es ergibt einfach eine gewisse Abwärtskompatibilität. Das sind die Aufwärtskompatibilität zu der Typenlogik. Wenn wir jetzt hier einfach jedem Typ in der Struktur eine Menge zuordnen, und das Erste, was ich mal machen muss, ich muss für den Individuen-Typ, den Typ 0, eine Menge von Individuen spezifizieren. Also das ist das, was in der Logik erster und zweiter Stufe in diesem Art und Denker besprochen wird. Also deswegen habe ich jetzt gesagt, wir könnten auch Dreieck verwenden, das können stattdessen da eben auch dieses Data verwenden, das wir früher verwendet haben, aber das hätten wir gemacht. Aber formal völlig. So, jetzt haben wir dann diese Grundmenge von Individuentyps und jetzt müssen wir außerdem noch eine Reihe von weiteren Mengen festsetzen im Rahmen dieser Henkel-Struktur. So müssen wir für jeden Typ T, der aus der Folge T1 bis TN besteht, müssen wir eine Menge A von T festsetzen, die eine Teilmenge der Potenzmenge Das ist eben diese haarsträubende Konstruktion des kartesischen Produktes der einzelnen Figuren. Ja. Was bedeutet das? Das kartesische Produkt der einzelnen Typenmengen, die sich aus diesen Einzeltypen dieses Typs B ergeben, ist einfach die Menge aller N-Tupel, die aus diesen Typenmengen bilden. Und die Potenzmenge ist dann einfach die Menge aller möglichen Relationen über, diese, über diesen kartesischen Produkt. Eine Relation ist immer eine Teilmenge des kartesischen Produktes. Und deswegen muss eben dieses A von T immer als eine Teilmenge dieser Potenzmenge definiert werden. Wenn wir keine Henkel-Strukturen wollen, sondern Standardstrukturen, dann setzen wir hier einfach die Identität. Also Standardstruktur würde bedeuten, den Spezialfall, wo es sich hier um eine Teilmenge handelt, die keine echte Teilmenge ist, die also identisch ist. Das heißt, anders ausgedrückt, Standardstruktur, wie wir das letzte Mal ja gesagt haben, ist immer die Struktur, wo ich immer über alle formalen mathematisch möglichen Relationen. Während bei der Henkel-Struktur die Klasse oder die Menge der Relationen, über die ich quantifizieren kann, eingeschränkt auf eine Teilmenge dieser Relationen. So, aber im Prinzip ist es sonst, abgesehen davon, dass ich eben diesen Typenbegriff da hinein implementieren muss, die gleiche Definition wie im Fall der zweiten Stufe. Und dann, das habe ich eben mehr auf der Zuschauer, also wenn wir jetzt dann auch diesen Lerntyp haben, dann muss ich eben diesen Lerntyp festsetzen, dass die Menge, die diesem Lerntyp entspricht, ist einfach die Menge JF oder 0, 1, was auch immer, von so. Das ist natürlich immer gleich. Das wird zwar von der Struktur festgesetzt, aber jede Struktur hat diese Wahrheitswerte, weil wir reden jetzt immer von der zweiwertigen Logik und variieren diese Geschichte natürlich deswegen auch noch. Wir werden aber dann sehen, natürlich im Wesentlichen kann man über die Variation dieser Menge dann mehr oder weniger straightforward in eine mehrwertige Logik. Das ist auch noch spannend. Soweit diese Henkel-Strukturen. Aufgrund dieser Strukturen können wir dann die Semantik fertig definieren. Wir müssen das wieder, also Sie sehen, das ist wirklich immer ungefähr dasselbe Prozedere, wir müssen jetzt wieder diese Spracherweiterungen festsetzen, die wir auch bei der ersten und zweiten Stufe schon gehabt haben. In dem Fall müssen wir einfach, wenn wir für unsere Logik LPT die Sprache LPT von A für eine bestimmte Struktur definieren wollen, einfach alle Mengen von Konstanten eines bestimmten Typs T erweitern um alle Relationen, die von diesem Typ T in der Struktur definiert sind. Das heißt, wir fügen alle in der Struktur definierten auf der Metaebene definierten Relationen wiederum der Objektsprache hinzu, um dann Quantifikation definieren zu können. Und dann also diese Klausel für alle x4 entsprechend via Substitution infizieren zu können. Da ändert sich hier im Prinzip nichts, das ist dasselbe Prozedere wie immer. Vielleicht als Auswahl von diesen semantischen Spezifikationen die Frage, wie wird jetzt eine atomare Formel definiert? Eine atomare Formel, eine konstantenbelegte atomare Formel, hat das Ding diese Form. Ich habe da eine Konstante des Typs T und da habe ich Konstanten C1 bis Cn des Typs, der diesen Typ T generiert. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie man für eine bestimmte Struktur die Erfüllung dieser atomaren Formel definiert. Man definiert das dann einfach so. Diese Geschichte ist erfüllt, wenn das durch die Struktur dem C zugeordnete Element, dem C1 zugeordnete Element, in die Folge, die diesen einzelnen Konstanten zugeordnet wird durch die Struktur, ein Element, der Geschichte ist, die der Konstante C zugeordnet. Also ein Element dieser Menge ist, die wir hier besprechen. So, jetzt, die anderen Sachen sind im Prinzip ganz analog. Also das sind dieselben Definitionen, die man nur quasi auf die Typenebene umlegen muss. Die Quantifikation, Jungfrau und so weiter. Also das heißt, im Prinzip funktioniert diese Sprachspezifikation jetzt völlig, formal völlig analog zu der Logik zweiter Stufe. Wir haben hier wiederum diese Möglichkeit, mit hängenden Faserstrukturen zu operieren und erhalten daher natürlich, analog zur Logik zweiter Stufe, diese Varianten einer Logik, die unvollständig ist, wenn wir auch bei den Standardstrukturen bleiben und einer Logik, die vollständig ist, wenn wir uns auf die treuen Henkel-Strukturen beschränken. Ja. So, das heißt, für uns die Lehre, die wir aus dem Ganzen ziehen können, ist, es ist relativ einfach, formal relativ einfach, diese Verallgemeinerung zur Typenlogik zu machen. Und was wir dadurch gewinnen, ist einfach die Möglichkeit, dass wir diese Logik, dass wir mit dieser Logik eben an der gesamten Reichhaltigkeit einer solchen Typenstruktur andocken können und wir können daher eben beispielsweise solche Konstruktionen wie diese, die wir eben insbesondere in dem Beispiel Physikalismus, Phänomenalismus angedeutet haben, können wir in eine solche Logik hineinnehmen. Was im Fall der Logik erster oder zweiter Stufe natürlich nicht möglich ist. Ja, da fehlt uns einfach die Reichweite dieser Typenhierarchie, die uns ermöglicht, da mehrere Stufen übereinander aufzuschieben. Ja, natürlich, ob man da jetzt tatsächlich, das könnte man vielleicht auch in dem Fall fragen, brauche ich jetzt tatsächlich diese ganze Typenhierarchie? Also auch in dem Fall dieses physikalischen Beispiels haben wir gesehen, das ist also sehr schwer, ein vernünftiges Beispiel für einen Typ der vierten Stufe zu finden. Und bei der fünften Stufe wird man wahrscheinlich sehr lange nachdenken und wenn Sie sich einen Typ der 10. oder 20. Stufe überlegen wollen, da kommen Sie wahrscheinlich nicht zu einem vernünftigen Ende. Das heißt, man könnte den Einwand bringen, dass man eigentlich zwar schon in gewisser Weise so eine Logik höherer Stufe benötigt, aber man braucht eigentlich nicht unbedingt diese ganze einhaltige Typenhierarchie. Dazu kann man eigentlich nur sagen, ja, aber so was. Ja. Der Vorteil dieser Konstruktion ist ja der, dass man durch diese allgemeine Definition dieses Typenkonstruktes eine einfachere Definition erhält. Das heißt, ich kann einfach diese ganze Typenhierarchie reinnehmen, definiere diese ganze Konstruktion einheitlich anhand dieser verästelten Typenhierarchie und ob ich dann in der praktischen Anwendung meiner Logik von solchen Strukturen rede, wo ich nur auf der ersten, zweiten und dritten Stufe überhaupt irgendwelche Relationen drinnen habe, oder ob das tausende Stufen oder unendlich viele Stufen passt, das ist mathematisch einfach völlig egal. Ja? Das heißt, die Antwort auf diese hypothetische Frage ist ganz einfach die, klar, im Normalfall, wenn wir von natürlicher Sprache reden und von irgendwelchen empirischen Anwendungssituationen, wird es natürlich so sein, dass die dass wir da nur ganz wenige Typen oder eine Handvoll solcher Typen benötigen werden, weil wir werden wahrscheinlich weder Typen 10. Stufe brauchen, noch werden wir 80-stellige Relationen brauchen, im Normalfall. Ja? Sondern das wird eine Handvoll von Typen sein, die wir verwenden. Aber es ist wurscht, wo die Grenze ist, es ist wurscht, welche Typen wir nehmen. Wir haben die mathematische Möglichkeit, das beliebig reichhaltig zu machen und deswegen definieren wir das so auf dieser Ebene an dieser unendlichen Ja, warum nicht irgendwelche, irgendwelche Begrenzungen einzuführen, die uns letztlich nichts bringen? Also, genau, und was man natürlich auch dazu sagen kann, ist, es ist insbesondere deshalb sinnlos, da Begrenzungen einzuführen, weil wir ja sehen, dass diese Logik mit dieser unendlichen, gibt mir dieselben metalogischen Eigenschaften hat wie die Logik zweiter Stufe. Von daher ist es also auch von der Warte her völlig egal. Also wir gewinnen da nicht irgendeine zusätzliche Entscheidbarkeit oder Vollständigkeit oder was auch immer. Ja. Meine, es gibt Grenzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Logik hätten, die nur aus einstelligen Prädikaten besteht, also wo alle Prädikate nur jeweils ein Argument haben können, dann wäre die zum Beispiel entscheidbar. Ja. Aber das ist ja wirklich ein ganz spezieller Sonderfall, wo man dann diskutieren kann, kann ich das überhaupt vernünftig verwenden als Prädikatenlogik, weil ich brauche eigentlich auch zweistellige Prädikate. Also es gibt ein paar Sonderfälle, wo wir dann noch Einschränkungen diskutieren können, aber verglichen mit dem allgemeinen Fall der Logik zweiter Stufe ist diese Typenlogik einfach eine ganz simple Verallgemeinerung, die nicht, aber auch gar nichts ändert an der metalogischen Situation. Okay? Also, ich würde sagen, wenn es dazu keine Fragen gibt, dann gehen wir gleich über zu dieser intentionalen Typenlogik. Die ist sicher für die philosophisch die interessantere Situation, weil da eigentlich jetzt erst die Dinge reinkommen, wo man dann auch wirklich philosophische Diskussionen führen kann. Also, sprich, Sie erinnern sich an diese Beispiele mit dem gegenwärtigen König von Frankreich, also mit einem Namen, der nichts bezeichnet, oder solche. Eben, das ist eigentlich ein ganz spannendes Beispiel. Namen, die nichts bezeichnen, Namen, die mehrere Dinge bezeichnen, die nur ein Ding bezeichnen, etc. Das heißt, die Frage der Referenz von Namen, also die Frage, was ein Name bezeichnet, wird jetzt im Zusammenhang der folgenden Diskussionen relevant. Und da dürfen die Sachen dann auch endlich philosophischer als es sicher in den Anfangsphasen der Vorlesung gewesen ist, wo wir ja letztlich nur die rein mathematischen Aspekte der klassischen Logik zunächst mal wiederholen. Gut, also was wir jetzt machen, ist, wir erweitern jetzt diese Typenlogik, diese einfache Typenlogik, die wir hier definiert haben, um eine zusätzliche logische Sprache. Das heißt, einerseits werden wir die Typenhierarchie erweitern, wir werden zusätzlich zu den hier immer verwendeten extensionalen Typen auch sogenannte intentionale Typen einführen, das ist ja dann diskutiert. Und außerdem haben wir im Wesentlichen zwei zusätzliche Sprachelemente, nämlich diese sogenannten Lambda-Abstraktionen, die ich am Anfang ja schon gesprochen habe, sind hier oder ferne, die uns eine ganz starke und sehr, sehr, sehr suggestive Verallgemeinerung dieses Konzepts einer Relation bzw. eines Individuennamens bzw. eines Eigennamens und eines Klassenbegriffes ermöglicht. Es sind natürlich auch diese Links zu den vielen sprachphilosophischen Diskussionen. Vielleicht einführend kurz ein paar Worte zu diesen zusätzlichen Lambda-Abstraktionen. Das ist vielleicht, wie Sie sehen, auf den ersten Blick nicht ganz leicht verständlich, wozu das überhaupt gut sein soll. Und zwar deswegen, weil die Lambda-Abstraktion eigentlich an dem Gehalt einer Formel nichts verändert. Sie dient einfach nur dazu, also wenn ich jetzt hier eine beliebige Formel phi habe und dann nehme ich vorher dieses Lambda x dazu, wie mit einem Faktor, also die, syntaktisch hat die Lambda-Abstraktion dieselbe Status wie ein Faktor. Dann bedeutet das Lambda x4 nichts anderes als, man könnte es am besten so schreiben, die Eigenschaft, ich habe es ja im Anfang schon gesagt, die Eigenschaft eines x zu phi m. Schreiben Sie mir das so auf, weil das ist so absurd, dass man das ganz leicht merkt. Also ich gebe analog zu dem Beispiel, der Coin hat also diesen Pegasus, also dieses Eigenschaft Pegasus, also dieses Phi, eben eine Beschreibung von Pegasus wäre, also dieses Phi ist eine Beschreibung von Pegasus. Beschreibung von Pegasus. Wo der Pegasus immer in der Gestalt dieser Variable x vorkommt. Ja? Dann würde im Lambda x phi nichts anderes ausdrücken wie x Pegasus. So, jetzt kann ich mich fragen, wozu das da ist. Und die Antwort ist ganz einfach. Was das Ganze irgendwie ein bisschen grotesk erscheinen lässt, ist, dass es augenscheinlich dieses Hinzufügen von diesem Lambda x nichts an dem Wahrheitswert einer Formel ändert. Ja? Also wenn diese Formel phi für sich genommen seinen Wahrheitswert hat, dass sie keine freie Variable enthält, was natürlich ein komischer Fall ist, aber ein Fall, der vorkommen kann, dann hat Lambda x phi exakt denselben Wahrheitswert wie phi. Also dann ist es eigentlich, könnte man sagen, völlig sinnlos, dieses Lambda x dazu zu haben. Aber natürlich ist das nur ein Sonderfall. Ja? Das ist ein Sonderfall. Und im Normalfall wird es so sein, dass ich da drinnen ja freie Variablen habe, weil ich ja eben insbesondere über dieses x was aussagen will. Ja? Also wenn dieses phi quasi eine abgeschottete Beschreibung ist, die in sich beschlossen ist und nichts mit dem x zu tun hat, dann ist klar, dass das Lambda x phi und das phi in dem Fall aber, wo dieses x in dem phi enthalten ist, als freie Variable, ist es nicht der Fall. Weil sobald ich diese freie Variable x in dem phi drinnen habe, bedeutet das ja, dass das phi für sich genommen einmal keinen Wahrheitswert hat. Ja? Das ist ja klar. Also eine Formel, die eine freie Variable enthält, hat im Sinne unserer Definition keinen Wahrheitswert. Weil sie sozusagen nicht weit genug spezifiziert. Also wenn Sie sich vorstellen, diese Formel könnte das so ausschauen. Formel phi könnte so ausschauen, das P könnte einfach dieses Prädikat sein, das für Pegasus steht, also für das Pegasus. Und dann habe ich das freie Variante. Also eine ganz simple Formel, die einfach nur ein einstelliges Prädikat ist, nicht eine Variable als Argument. Dann würde diese Formel alleine, für sich genommen natürlich, keinen Wahrheitswert besitzen. Sie würde nur dann einen Wahrheitswert besitzen, wenn ich dieser Formel irgendein Argument übergebe. Ja? Oder, Moment, ich komme gleich, wenn ich über diese Formel quantifiziere. Also ich würde sagen, es gibt ein x. Für alles. Also es gibt ein x, das Pegasus und oder alle x Pegasus. Das wäre dann eine Formel in unserer bisherigen Fahrkonstruktion. In unserer bisherigen Fahrkonstruktion wären diese Formeln möglich und wären auch Formeln, die Wahrheitswerte besitzen, weil sie ja keine freien Variablen mehr haben, weil diese Variablen in dem Fall durch die Quantoren gebunden sind. Ja, wichtig, wenn das nicht klar ist, was der Unterschied ist zwischen freien und gebundenen Variablen, nachlesen. Ganz wichtig. In dem Fall hätten wir also eine Formel, die sozusagen nur ein Merkmal ausdrückt, die aber keinen Wahrheitswert besitzt. Und jetzt könnten wir aber, wenn wir diese Konstruktion mit den Lambda-Abstraktionen haben, Nehmen wir jetzt mal diese Formel. In unserer Sprachkonstruktion, die diese Lambda-Abstraktion hat, diese Formel anhand der Lambda-Abstraktion einen Wert übergeben, zum Beispiel das C. Das C könnte jetzt irgendein Name sein für irgendein Eigenname, der irgendein Objekt bezeichnet. Und das würde bedeuten, dass wir jetzt anhand dieser Lambda-Abstraktion, indem wir dieser Formel mit der freien Variable x diesen Wert C als Argument übergeben, schauen können, ob zum Beispiel dieses C jetzt diese Eigenschaft hat zu geben. Das heißt, wir können einfach mit der Lambda-Abstraktion, das ist auch der Sinn dieser ganzen Geschichte, das ist der Sinn dieser Sprachkonstruktion, beliebigen Formeln Argumente übergeben. Das heißt, wir können jede Formel als eine Beschreibung eines Merkmals auffassen, genauso wie wir das im Rahmen dieser Komprehensionsaktion schon als wichtige Eigenschaft von Logik postuliert haben. Und können aber in einer Sprache, die der Lambda-Abstraktion enthält, eben diese Merkmalsbeschreibungen, die von Formeln repräsentiert werden, auch innerhalb der Objektsprache direkt ansprechen. Und deswegen brauchen wir das und deswegen ist das ein ganz wichtiges Problem. Wir können einfach solchen Formeln hier Argumente übergeben, was wir im Normalfall, in einer normalen Logik erster oder zweiter Stufe, die keine Lambda-Abstraktion hält, nicht können. Ja? Weil dort müssten wir quasi mit Substitution arbeiten. Dort müssten wir die Formel p von x ersetzen, auf der Metaebene ersetzen, durch die Formel p von c. Ja? Das heißt, wir machen da was auf der Metaebene, was natürlich auch geht. Also wir können sagen, wir stellen auf der Metaebene fest, das Übergeben eines Argumentes zu einer Formel bedeutet eben das und das. Ja? Und das, was wir da nur auf der Metaebene machen können, was natürlich in gewisser Weise ein Nachteil ist, können wir hier dann auf der Objektebene machen. Wir können innerhalb der Sprache, ohne dass wir quasi auf der Metaebene switchen müssen, jeder beliebigen Formel anhand dieser Lambda-Abstraktionen Argumente übergeben. Wir können innerhalb der Sprache so die Eigenschaft, die eine Formel ausdrückt, auch als solche ansprechen. Ist das ungefähr klar, was ich glaube, es ist nicht ganz leicht zu verstehen, weil es eben so wenig eigentlich macht, diese Lambda-Geschichte. Es ändert ja eigentlich nichts an der Formel, immer gibt es der Formel ein Argument. Dazu irgendwelche Fragen? Wenn nicht, weil wir können ja zwischendurch auch, wir werden das ja jetzt länger immer wieder benutzen. Also das heißt, hier, wie gesagt, das, was wir in der Komprehensionsaktion auf der Objektebene, auf der Metaebene machen konnten, indem wir eben dann solche Listen machen, dass wir das C für das X einsetzen in dieser Metanotation, das wäre eben genau das. So aufstellbar. Und wir trotzdem so formuliert, wir setzen für das C ein. Genau das können wir hier innerhalb der Sprache formulieren und können somit uns natürlich diese Metanotation eigentlich ersparen können wir uns wahrscheinlich nicht, aber wir können zumindest das, was wir in der Metanotation definieren, auch in der Objektsprache ausdrücken. Die zweite Sache sind diese Iota-Terme. Also, Lambda-Abstraktionen stehen für Klassenbegriffe. Lambda-Abstraktionen stehen für Klassenbegriffe. Sie stehen Lambda xi steht für die Klasse von Objekten, die durch eine Formel phi definiert sind. Man hat diese Eigenschaft, die die Formel phi repräsentiert. Im Gegensatz zu diesen Klassenbegriffen stehen Iota-Terme für Individualbegriffe. Also sie stehen nicht für eine ganze Klasse von Objekten, die durch eine Formel definiert ist, sondern für ein einzelnes Objekt, das von einer Formel gewissermaßen herausgepickt wird, im Sinne einer definierten Deskription. Das sind immer oder Terme, nehmen wir oft eben definierte Diskriptionen. Also das ist ein äquivalenter Begriff, das wir haben. Oder Jürgen, wenn Sie dazu Literatur brauchen oder was nachlesen wollen, dann gibt es dieses Modallogikbuch von Fitting und Mendelssohn. Und diese Sachen sehr, sehr gut erläutert. Ich muss gerne hinweisen. Ja, Individualbegriffe. Was bedeutet das jetzt konkret? Dann hier jetzt wiederum genau dieselbe Konstruktion machen, wie ich drüben das Lambda x phi konstruiert habe. Syntaktisch konstruiere ich hier dieses iota x phi, wobei iota x phi jetzt nicht für die Eigenschaft eines x zu phi steht, sondern für das x, für das phi phi. Ja? Also das heißt, sozusagen strukturell gesehen oder systematisch gesehen, syntaktisch gesehen eigentlich, drückt das Lambda x phi ein Prädikat aus, ein Prädikat, dem ich ein Argument übergeben kann. Und dadurch natürlich eine Klasse, die durch diesen Prädikat bestimmt wird. Und das iota x phi ist ein Term. Das iota x phi ist ein Term, der ein ganz bestimmtes Objekt herauspickt. Ein Objekt, das durch meine Beschreibung phi charakterisiert sein muss. Wie man das bei einem Eigennamen. Also das heißt, im Fall von Pegasus beispielsweise, was ein Eigenname ist, könnte man beides machen. Da könnte ich das Lambda x phi konstruieren und hätte damit sozusagen die Eigenschaft beschrieben, Pegasus zu sein, wenn dieses phi mit dem Pegasus beschrieben ist. Und mit dem iota x phi, wobei das ist viel da wiederum diese Pegasuserei, hätte ich sozusagen das Individuum angesprochen, um diese Eigenschaft hat, Pegasus zu sein. Und damit sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt, der diese Iota-Operatoren oder Iota-Terme betrifft. Was hätte dieses Individuum für eine Eigenschaft für sich genommen? Dieses Individuum, das die Eigenschaft hat, Pegasus zu sein. Was fällt einem dann auf? Naiv gefragt. So. Dieses Individuum, das die Eigenschaft hat, der gegenwärtige König von Frankreich zu sein. Dieses Individuum, das die Eigenschaft hat, ein rundes Viereck zu sein.
Das gibt es nicht.
Das gibt es nicht. Ja. Also das heißt, wir haben hier die Situation und diese Situation können wir de facto überhaupt nicht vermeiden, wenn wir das allgemein definieren und sagen, dieses Vieh kann eine beliebige Formel sein, dass es sein kann, dass ein Individuum, das durch eine solche so ein Iota-Term spezifiziert ist, einfach nicht existiert. Ja? Das heißt, es könnte sein, dass da ein nicht existierendes Ding heraus. Schreiben wir uns ein paar so Beispiele auf. Also dieses Iota x, p von x, wo das p diese Pegasus-Eigenschaft ist, wäre so ein Beispiel für ein Individuum, das nicht existiert. Anderes Beispiel wäre die Geschichte mit dem König von Frankreich. Ne? Also überlegen wir uns über p, wäre die Eigenschaft Pegasus zu sein, also Pegasus. K wäre die Eigenschaft, der gegenwärtige König von Frankreich zu sein. Oder anderes Beispiel, wie wäre das? Genau, L wäre die Eigenschaft, ein gegenwärtiger Landeshauptmann eines österreichischen Bundeslandes zu sein. Oder P wäre die Eigenschaft, das sind viele Beispiele, das ist ja gut, weil sie die unterscheiden sich in der Linie. P wäre die Eigenschaft österreichischer Bundespräsident, der gegenwärtige österreichische Bundespräsident. Ja? Jetzt haben diese Objekte, und die könnt ihr jetzt da eigentlich alle ausdrücken, unter X. L von X wird der X B von X. So, also die ersten zwei sind strukturell identisch. Pegasus gibt es nicht und den gegenwärtigen König von Frankreich gibt es auch nicht. Wenn wir dann in der Modallogik weiter diskutieren, werden wir sehen, dass wir da die Beispiele natürlich unterscheiden können, weil den gegenwärtigen König von Frankreich hat es einfach irgendwann gegeben und Pegasus hat es nie. Deswegen sind die zwei Beispiele ganz lustig, sich beide zu hören. Und dann haben wir dann noch zwei Merkmale, die sehr wohl auf Gegenstände zutreffen. Und zwar das eine Merkmal, ein gegenwärtiger Landeshauptmann eines österreichischen Bundeslandes zu sein. Da gibt es welche, die das sind. Und das andere Merkmal, österreichischer Bundespräsident zu sein. So, klar ist einmal, diese zwei Dinge da bezeichnen nichts. Und dafür verwenden wir immer eine Meta, also nicht Meta, sondern Objekt, Konstante der Objektsprache, die wir so definieren, dass entfernt immer mit dieser Konstante identisch ist, wenn er nichts bezeichnet. Also dieses Null ist eine Konstante der Objektsprache, beziehungsweise aber auch eine Konstante der Metasprache. Also wenn der Term nichts bezeichnet, dann ist er mit der Konstante der Objektsprache identisch. Und er bezeichnet die Konstante der Metasprache, die eben für dieses Nichts steht. Und man könnte auch, wenn man heideggerianischer das Ganze formulieren würde, das Nichts. Ne? Wir kommen darauf zurück.
Das ist ein Nicht.
Nirgends steht. Das Nichts nicht. Ne? Das kann man dann natürlich irgendwie definieren. Ne? So, also da ist einmal unterwegs und unwichtig. Metaphysischen Spekulationen, dass diese zwei da nichts bezeichnen. Wie schaut es aus bei dem Bundespräsidenten? Da ist klar, den gibt es, also wenn wir da den Heinz Fischer hätten oder so, dann würde das dieser Term auf dieses Ding referieren. Wie schaut es aber mit dem aus?
Gibt es neun.
Und was heißt das aber? Bei dem IRTA Operator bedeutet das, dass der auch nichts bezeichnet. Und zwar, weil der IRTA Operator immer genau das definierte X, also das X, das definierte, könnte man sagen, wenn man das nur verstärken, das definierte X für das Phi gibt heraus. Das heißt, der IRTA Operator bezeichnet nur dann ein Ding, wenn es genau ein solches Ding gibt, das diese Eigenschaft hat. Deswegen definierte Deskription. Ja? Und deswegen der Unterschied zu dem Lambda-Operator. Der Lambda-Operator bezeichnet immer eine ganze Klasse von Objekten. Die kann natürlich leer sein, aber es können auch viele sein. Und der IRTA-Operator pickt immer nur einen Gegenstand heraus und hat deswegen nur dann eine Referenz, wenn es genau ein solches Ding gibt. Wir können es natürlich auch anders definieren, aber es wäre sozusagen technisch nicht möglich, den als Term zu definieren, wenn es mehrere Dinge gibt. Weil wenn sich überlegen, wie sollte ein Term ausschauen, der sich auf diese Landeshauptleute bezieht, das müsste dann ein Term sein, der seinerseits wiederum eine Menge von Dingen und Massen. Und wir wollen aber einen Term haben, der sich auf ein einzelnes Ding und nicht auf ganze Menge bezieht. In dem Fall. Und deswegen können wir das so nicht ausdrücken. Deswegen hat eben auch das da keine Referenz. Ich meine, vielleicht können wir das mit dem Nichts hier loswerden. Ja, bitte.
Wenn man ein Nichts gefunden hat, also einen Landeshauptmann gefunden hat, und also wenn man das, kann man das auch irgendwie so chronologisch abarbeiten oder irgendwie in einer Reihenfolge?
Ja, gut, hat, ich könnte.
Nee, ich muss das. Der hat dann immer einen Wert und alle weiteren haben dann keinen Wert.
Nein, ich kann nur.
Es
muss ein Individuum sein. Also der Landeshauptmann von Wien, das geht. dann hat er referiert dieser Term. Wenn es aber nur die Eigenschaft ist, Landeshauptmann zu sein, von Österreich Bundesland, dann referiert er nicht, weil er keine eindeutige Referenz hat. Vielleicht ist das Beispiel nicht gut gewählt. Die Eigenschaft könnte genauso stehen für die Eigenschaft, ein Einzeller zu sein oder für die Eigenschaft, eine Katze zu sein.
Weil
wir sie als Term definieren, muss es rein aufgrund der formalen Struktur unserer Sprachspezifikation genau ein Objekt der semantischen Interpretation geben, auf das dieser Term referiert. Ja? Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann er ihm gar nicht referieren. Das ist aber, wie gesagt, das ist jetzt in dem Sinne nicht irgendwas philosophisch Hochtrabendes, das ist einfach nur eine willkürliche Festsetzung. Ich könnte zum Beispiel die Sprache so definieren, dass es so funktioniert, wie Sie das machen, obwohl ich jetzt nicht hundertprozentig genau verstanden habe, wie Sie das meinen, dass es irgendwie abarbeitet. Oder ich könnte die Sprache so definieren, dass sie eben anstelle, dass ich Terme habe, die sich nicht auf einzelne Objekte, sondern auf Mengen von Objekten beziehen. Ja? Dann würde das auch funktionieren. Ich meine, im Prinzip habe ich das ja. Wenn der Term jetzt sozusagen nicht ein Term erster Stufe ist, sondern ein Term zweiter Stufe, dann ist das eigentlich genau das. Ein Term, der sich auf eine Menge von Objekten erster Stufe zieht. Also kann ich das im Prinzip ausdrücken und ansprechen, wenn ich will. Wenn es aber in dem Fall um einen Term geht, des Typs, wo eben zum Beispiel Menschen drinnen sind, dann würde das nicht referieren. In dieser spezifischen Situation. Ja. Also das sagt überhaupt nichts aus über die Dinge, von denen wir hier reden, sondern es ist einfach nur eine Festsetzung, wo man sagt, hier und da picken eben immer einzelne Individuen heraus und wenn sie das nicht können, dann referieren sie. Vielleicht noch kurz zu diesem Lieblingsbeispiel von mir, das nicht sich, weil das ist nur ein Schmäh und das ist eigentlich sinnlos, das Beispiel, aber das ist historisch vielleicht ganz witzig, weil der Carnap hat ja in diesem berühmten Aufsatz über die Überwindung der Metaphysik und logische Analyse der Sprache sich auf dieses Heideggersche Diktum, das Nichts nicht hat, bezogen. Und hat ziemlich zu Recht, glaube ich, kritisiert, dass dieses Aussage sagt, ja, also was soll das heißen, das Nichts nicht hat, und er argumentiert halt dort damit, dass diese Aussage völlig sinnlos ist und dass es nicht möglich ist, diese Aussage in einen gehaltvollen oder irgendwie einen sinnergebenden logischen, in einer logischen Formel zu übersetzen, und deswegen ist es ein Beispiel für Metaphysik. Also ich kann diese Formel einfach nicht übersetzen in eine Formel, die ich kann diese Aussage nicht übersetzen in eine Formel, die ich in meiner Logik definieren kann. Es ist aber witzigerweise so, dass Carnap dann später in seinem späteren Buch Bedeutung und Notwendigkeit eine Sprachkonstruktion macht, die ungefähr dem entspricht, was wir da jetzt machen mit dieser Antwort. Insbesondere hat er eben auch dieses Konzept, dieser Name, den ich auf nichts referiere, ich glaube, das ist irgendwie Aschstern oder so. Und jetzt könnte ich natürlich mit dieser, wenn ich jetzt mir überlege, dass dieses Null für nichts steht, was ja irgendwie Sinn ergibt, dann sage ich jetzt, referiert nicht, also jetzt referiert auf nichts, könnte man mit Lambda x, x gleich 0, die Eigenschaft von einem x sich auf nichts zu beziehen bezeichnen, also die Eigenschaft von einem x zu nichten. X nichtet. Und wenn dieses Null eben für nichts steht, dann würde die Formel, die eben dieser Nichtungseigenschaft nichts als Argument übergibt, wäre dann ein Ausdruck des Heideggerschen Satzes, das nichts nicht. Die Frage ist nur, was folgt daraus jetzt? Ne? Dann hat Heidegger doch recht gehabt, oder doch nicht, oder was? Ne? Was würden Sie sagen?
Statistische Logik kann man auch mal das
Also wissen Sie, was ich meine? Ich sage, das ist die Eigenschaft, sozusagen nichts zu reparieren. Ich sage, das könnte man als Nichten interpretieren. Und das ist eben dieses Nichts, ob das etwas repariert oder nicht repariert.
Aber die Frage ist, ob Heidegger das wirklich gemeint hat mit seinem Nichten, nichts zu reparieren.
Das wäre schon die erste Frage. Die
ja, ich würde auch eher sagen, dass der Carnap nicht verstanden hat, was der Heidegger will, aber
ja,
ich
sage
sehr eigenwillig.
Ich würde nachhaken und fragen, hat der Heidegger verstanden, was der Heidegger will? Das ja, ich glaube sozusagen, das ist, ich glaube, also zumindest ein zentraler Punkt dieser Kritik, die der Carnap da üben will, ist einfach der, dass er sagt, da kommt jemand, der sagt einen Satz in seiner, das wäre so eine Antrittsrede, die er in den Lehrstuhl übernommen hat und den Eindruck gehalten hat, hochprätentiös, und er sagt, diese Rede kulminiert in der Feststellung, dass das nichts nicht ist. Ja? Und der Karl sagt jetzt, ich sage mir jetzt, dass der überhaupt keine Ahnung hat, wovon er eigentlich redet. Das ergibt keinen Sinn. Ja? Und ich würde, ich meine, das kann man nicht diskutieren, ja? Das ist ganz klar. Also ich würde ich will das jetzt nicht so kategorisch behaupten, dass es so ist, ja? Aber zumindest war das die kanonische Position. Und im Zuge dieser Formalisierung würde sich daraus jetzt Folgendes ergeben. Also man würde sagen, okay, das ergibt ja wohl einen Sinn, es ergibt einen Sinn, diese Aussage sozusagen als Formalisierung und das Nichts nicht als herzunehmen. Aber diese Aussage, so wie sie da jetzt steht als Formel, ist einfach eine Tautologie. Ja? Das heißt, das ist eine Tautologie, die auch als logische Formel für nichts ausfällt. Ja? Ich sage einfach, dass in dieser formalen Konstruktion sind diese zwei Konstruktionen identisch, also nichts und Nichten laufen auf dasselbe raus. Und wenn ich das Nichts den Nichten als Argument übergebe, dann ist das eine Formel, die immer wahr ist. Ja? Also das liegt nahe, das werden wir dann auch in unserer Sprachspezifikation sehen. Das ist eine Tautologie, diese Formel. Und da würde der Karl wahrscheinlich, und ich habe mir lange überlegt, warum macht er sowas, weil plötzlich kann er das Nichts nicht formalisieren. Er sagt das ja nicht, dass es kann, weil es geht. Und also meine Antwort darauf wäre einfach die, dass sich für ihn eigentlich an dem Argument nichts ändert. Er sagt, okay, in der früheren Konzeption hat man das einfach überhaupt nicht übersetzen können in der Formel, der Logik. In dem Fall kann es übersetzen, aber es sagt einfach nichts aus. Das wäre ungefähr dasselbe, wie wenn der Heidegger da eineinhalb Stunden reden würde und dann sagen würde, Greta hat er Mist, dann ändert sich das Wetter und es bleibt, wie es ist. Und dann würden die Leute alle aufspringen und rausrennen wahrscheinlich. Und in dem Fall aber, glauben alle, er hat irgendwas ganz grandios Tiefes und Gehaltvolles. Ich will nicht behaupten, dass es wirklich so ist, dass da jetzt überhaupt nichts dahinter ist, hinter dem, was der Heidegger gesagt hat. Ich bin persönlich natürlich schon tendenziell der Meinung, in dem speziellen Fall nämlich, weil ich habe mir diesen Aufsatz oft durchgelesen und versucht zu verstehen, was er meinen könnte. Aber unabhängig davon, es ist zumindest eine Strategie. Man kann darüber diskutieren immer noch, ob sozusagen das an dem, was der Heidegger sagen wollte, vorbeigeht. Das ist ganz klar. Aber es ist eine Strategie, wie man mit solchen speziellen ontologischen und metaphysischen Fragestellungen umgehen kann, nämlich zu versuchen, eine präzise Formalisierung dafür zu finden. Ja? Und wenn man diese präzise Formalisierung hat, dann hat man zumindest einmal den Vorteil, dass man das leichter diskutieren kann. Ja? Man kann sagen, okay, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass das keine präzise Formalisierung ist, sondern dass es etwas völlig anderes aussagt, überhaupt nichts damit zu tun hat, was Heidegger sagen wollte. Würden Sie möglicherweise dann sagen. Ne? Und dann kann man weiter diskutieren. Ne? Da kann man sagen, gut, aber was wäre dann die Formalisierung oder was wäre dann die Möglichkeit, diese sozusagen ontologische oder metaphysische Aussage in eine präzisierte Sprache zu übersetzen. Ne? Und ich glaube, dass das gerade vor so einem Hintergrund, wo man philosophische Logik in dem Sinn, wie wir das jetzt hier machen, betreibt, nämlich in einem extrem liberalisierten Umfeld, wo man eigentlich alles zulässt und jede Form von logischer Konstruktion zunächst einmal ernst nimmt, es immer noch möglich ist, in diesem Sinn, wie der Karl sich das ursprünglich vorgestellt hat, Sprachkritik zu betreiben oder Metaphysikkritik auch, indem man eben sagt, okay, ich kann jetzt einmal eine Konstruktion vorschlagen und dann können wir das diskutieren, dann können wir es fragen, passt das überhaupt, ist das adäquat, ist das sozusagen Ist das, was es suggeriert, richtig? Will der Philosoph eigentlich was ganz anderes sagen? Wollen wir was ganz anderes sagen? Das ist, man hat eine Möglichkeit, etwas, das man sonst vielleicht, zumindest in dieser Form, kaum diskutieren kann, zu diskutieren. In eine andere Art von Diskurs. Aber vielleicht können wir das nächste Mal auch noch kurz noch einmal darauf eingehen, weil ich da irgendwie was nicht mehr. Und auch sozusagen philosophisch noch ein wichtiger Punkt.